ARD Sounds.
Fritz, wir versuchen ja immer mit unserem KI-Podcast auch vielleicht einen optimistischen Blick zu finden auf die ganzen Veränderungen, die gerade herangestürzt kommen durch die KI-Revolution. Aber heute könnten wir mal an unsere Grenzen geraten damit. Was meinst du?
Es kommt immer auf deine Perspektive an. Also wenn dir Nvidia gehört oder eine Roboterfabrik mit autonomen Robotern, die sich selbst replizieren, dann hast du natürlich große Gründe, optimistisch zu sein, weil du dann nicht eines Tages in der Permanent Underclass landen wirst, in der ewigen Unterschicht.
Ja, also die These, über die wir sprechen wollen, ist die, dass KI dadurch, dass sie einerseits große Produktivitätsgewinne erzeugen könnte und KI auf einmal alles Mögliche kann, was früher nur Menschen konnten, sehr, sehr viel neues Geld schafft, sehr viel neuen Wohlstand, aber dass dieser Wohlstand halt nicht überall landen könnte, sondern am Ende halt nur bei denen, die, wie du sagst, Nvidia besitzen, die vielleicht Teil der großen KI-Unternehmen sind oder wenigstens Besitzer eines großen Unternehmens sind, was von der KI-Revolution massiv profitiert. Das ist so die Idee. Also stürzen wir durch KI in so eine Art Zweiklassengesellschaft. Und zwar eine sehr viel extremere Variante als die, die wir vielleicht ohnehin schon haben. Nämlich eine, in der ein paar ausgewählte, sehr reiche Menschen quasi alles besitzen und der Rest deutlich mehr. Ich würde sagen, da gehören jetzt vermutlich auch praktisch alle unserer Hörer dazu. Der besitzt dann fast gar nichts.
Ja, diese Idee der Permanent Underclass, der ewigen Unterschicht, in der eigentlich alle Leute drin sind, die klassischerweise ihr Geld mit Arbeit verdienen. Das ist ein Gedanke, der so ein bisschen um sich gegriffen hat in der Tech-Welt im Silicon Valley. Ich habe den auch sehr, sehr stark gespürt, als ich da vor ein paar Monaten vor Ort war in San Francisco. Das ist durchaus was, über das sich Leute Gedanken machen, die eigentlich, wenn man jetzt mal so auf deren Gehaltscheck schaut, sich normalerweise nicht um finanzielle Dinge Sorgen machen müssten. Also ne, Programmierer, die wirklich gut verdienen bei diesen Tech-Firmen, die aber ja so ein bisschen denken, hey, es gibt einen Tag X in nicht allzu ferner Zukunft, vielleicht schon in den nächsten 2 Jahren, vielleicht in den nächsten 5 Jahren. Und bis zu diesem Tag kannst du noch Geld verdienen mit Arbeit, mit Lohnarbeit. Und danach nicht mehr, weil alle Lohnarbeit, ja, Programmieren, alles, was du gerade so machst, in der Fabrik arbeiten, eigentlich egal, was es ist, Taxifahren, Podcast-Host sein, das wird sozusagen danach viel besser, viel schneller, vor allem viel billiger von einer KI übernommen werden und dann bist du arbeitslos.
Wir schauen uns also heute an, woher kommt diese Angst vor einer ewigen Unterschicht? Was ist da die Idee? Wie realistisch ist dieses Szenario? Müssen wir uns darüber wirklich Sorgen machen? Und wenn ja oder auch wenn nein, wie sollten wir uns jetzt verhalten? Was sollten wir tun? Das ist der KI-Podcast, der noch einen Job hat. Ich bin Gregor Schmalzried.
Und ich bin Fritz Espenlob.
Dann fangen wir mal an mit der Frage, woher kommt diese Idee eigentlich? Weil diese Idee, dass KI unsere Arbeit einfach übernehmen könnte, das erzählen ja manchmal Leute gar nicht als Dystopie, sondern als Utopie. Also ich habe das auch immer mal wieder jetzt gehört, so in den letzten paar Jahren, dass Leute sagen, naja, wenn die KI einfach alles kann, dann ist das ja super. Dann können wir den ganzen Tag im Liegestuhl liegen und auf die Azoren fahren oder Pickleball spielen. Was auch immer, was man halt machen möchte im Alltag. Und wir leben quasi im Paradies auf Erden. Dieses Szenario, über das wir heute reden, das fängt irgendwie an dem gleichen Punkt an, nämlich dass KI immer mehr Arbeit übernimmt, aber macht daraus eben keine Utopie, sondern eine Dystopie. Was meinst du, Fritz? Woher kam diese Idee ursprünglich oder wie ist die so groß geworden?
Also das Ganze ist auf der einen Seite ein bisschen ein Meme in manchen Twitter-Kreisen, auf manchen Tech-Partys wird das auch so ein bisschen augenzwinkernd manchmal erzählt. Also dieses so, man muss sich jetzt wirklich beeilen, um in diesem Job, den man hat, nochmal möglichst viel Geld zu verdienen, weil man halt nicht weiß, wie lange das überhaupt noch möglich ist. Also quasi jede Woche ist es so, dass mehr von dem, was du eigentlich als Mensch kannst, irgendwie von den KI-Coding-Agenten gemacht wird. Und das Ganze ist aber nicht nur was, was so kleine Programmierer beschäftigt, sondern eben auch gleichzeitig die großen Namen in der Tech-Welt. Also Sam Altman redet schon seit Beginn der KI-Revolution zum Beispiel ganz viel über bedingungsloses Grundeinkommen und über die Frage, wie geht man damit um in einer Welt, wenn Leute tatsächlich vielleicht keine berufliche Tätigkeit mehr haben und dann eben auch kein Einkommen mehr erzielen können. Das ist ja das, ne? Dieses, man sitzt dann rum auf den Azoren und alles ist super, das beinhaltet ja irgendwie so ein bisschen die Vorstellung, dass man weiterhin Geld hat, auch wenn man nichts mehr machen kann, um sein Geld zu verdienen.
Das heißt, es ist eine Verteilungsfrage irgendwie. Wenn die KI irgendwann jede Menge Dinge tun kann, die bisher nur wir Menschen tun konnten, dann kann das natürlich eine schöne Nachricht für uns alle sein. Aber wenn das bedeutet, dass all diejenigen, die bisher ihre Arbeitskraft verkauft haben, das nicht mehr machen können, was machen die dann noch? Also das Einzige, was dann zählt, ist, wie viel Geld hat man? Weil für dieses Geld kann man sich ja dann entsprechend Rechenleistung kaufen oder Tokens oder Beteiligung an einem KI-Modell. Und die Sorge, die natürlich jetzt Leute haben, und die ist, wenn man so auf den Aktienmarkt gerade guckt, auch gar nicht so abwegig, ist halt die, dass wir ein Wirtschaftswachstum bekommen könnten, was mit Menschen gar nichts mehr zu tun hat. Also es ist ja schon jetzt so, dass der Arbeitsmarkt auch in den USA nicht sonderlich gut ist. Es werden ziemlich wenig Leute eingestellt, auch im Tech-Bereich werden wenig Leute eingestellt. Viele Leute werden sogar entlassen. Auch in Deutschland ist der Arbeitsmarkt nicht gut. Aber der Börse, die kommt eigentlich ganz gut damit zurecht. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass halt ein bisschen Geld umgeschichtet wird. Man kauft halt keine Leute mehr ein, sondern man kauft Rechenzentren, man kauft KI, man kauft digitale Arbeit quasi. Und wenn das immer weiter auseinanderdriftet, dann steht man vielleicht irgendwie mit leeren Händen da, wenn das, was man die ganze Zeit gegeben hat, einfach die Arbeitskraft gewesen wäre.
Das hatten wir ja auch irgendwie immer schon. Der große Punkt ist, dass wir bisher aber eigentlich immer dann andere Jobs hatten, in die man wechseln konnte. Ja, mag sein, dass die dann vielleicht teilweise ein bisschen schlechter bezahlt waren, aber teilweise auch besser bezahlt waren. Also durch Technologie sind ja auch immer neue Jobs entstanden. Und hinter dieser Permanent Underclass-Idee, da stecken jetzt drei Annahmen, warum das hier anders ist als bei technologischen Entwicklungen in der Vergangenheit. Und ich glaube, Gregor, es ist ganz gut, wenn wir diese Annahmen hier einmal explizit so ein bisschen ans Licht holen. Und die erste Annahme ist, künstliche Intelligenz ist tatsächlich eine fundamental andere Technologie als unsere Technologien in der Vergangenheit. Also es wird keine neuen Jobs geben durch KI. So, am Ende haben wir diese AGI, die quasi alles machen kann, was wir Menschen machen können und überall besser ist. Und es ist sozusagen auch in gar keiner Situation überhaupt noch rational, einen Menschen für irgendwas zu bezahlen, wofür ich auch eine KI oder einen Roboter bezahlen könnte. Also man merkt schon so ein bisschen so, ist diese Annahme besonders realistisch? Aber ich glaube, das ist so die erste Annahme, die da drunter steht. Die zweite Annahme ist, in dieser Gesellschaft bleiben unsere Eigentumsrechte, die wir halt jetzt aktuell haben, weiterhin erhalten. Also die Leute, denen die großen KI-Firmen gehören und denen die irgendwie super Roboterfabriken gehören, die gehören denen auch weiterhin. Und niemand sagt, Moment mal, dann müssen wir das alles vielleicht irgendwie anders besteuern, wenn niemand mehr einen Job hat außer euch. Und die dritte Annahme ist so ein bisschen verbunden damit, die würde ich einfach beschreiben als, niemand muckt auf. Also alle Leute sind irgendwie dann halt einfach in der Permanent Underclass und es gibt sozusagen keinen gesellschaftlichen Protest und keinen oder zumindest keinen wirksamen gesellschaftlichen Protest dagegen. Und keine Ahnung, Gregor, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man jetzt diese drei Annahmen, finde ich, einmal so ausformuliert, dann finde ich, dann merkt man schon so ein bisschen, dass diese, also ich glaube, diese Permanent Underclass-Furcht jetzt nicht so hundertprozentig.
Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich schon bei der ersten Annahme nicht so ganz sicher, weil also auch das, dass Leute sagen, diesmal ist aber alles anders und diesmal gibt's keine neuen Jobs mehr, das sieht ja irgendwie vor, dass sich nicht groß was verändert in einer Welt, in der KI alle Arbeiten übernimmt. Also es gibt ja zahlreiche Beispiele von Jobs, die man jetzt schon theoretisch automatisieren könnte, aber es halt nicht macht. Also da gehören die Extrembeispiele dazu, wie das David Guetta als DJ muss dann nicht wirklich stehen. Der muss nicht wirklich 1 Million Euro dafür bekommen, dass er sich auf die Bühne stellt und einen Knopf drückt. Trotzdem macht er es halt und Leute zahlen da auch gerne den Eintritt und zahlen ihm die Gage, weil er das halt, ja, weil es halt David Guetta ist. Also natürlich sind wir nicht alle David Guetta, aber es ist einfach so ein einfaches Zeichen dafür, dass man nicht einfach sagen kann, nur weil ein Job theoretisch automatisierbar ist, dass das dann auch passiert oder dass da quasi nichts dagegen spricht, das dann so zu übernehmen. Das haben wir ja auch immer mal wieder erlebt.
Das hat ja sogar in der VWL einen Namen, ne? Das ist die sogenannte Lump of Labor Fallacy. Also auf Deutsch, keine wirklich gute Übersetzung, sagen wir mal fixe Arbeitsmenge, Trugschluss. Also diese Annahme, dass quasi die Jobs, die wir heute haben, das sind halt quasi die Jobs, die es gibt. Es gibt eine begrenzte Menge an Arbeit, die wir irgendwie verteilen müssen. Und jede neue technologische Innovation ersetzt davon was, ohne es mit was Neuem, also quasi ohne neue Möglichkeiten zu öffnen. Und wie gesagt, wenn man zurückguckt, das war halt bisher nie der Fall. Es sind immer schon aus der industriellen Revolution, wissen wir ja, was da alles für neue Jobs entstanden sind, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Und diese Vorstellung, dass das jetzt bei KI irgendwie wesentlich anders sein sollte, also ich glaube, dafür muss man ein bisschen besser argumentieren, als das passiert bei vielen Leuten, die von der Permanent Underclass reden.
Das Beispiel, was ich immer ganz schön finde in dem Kontext, sind so das Internet oder was das Internet damals gemacht hat. Weil natürlich hätte man sich vor 25, 30 Jahren hinstellen können und überlegen, okay, welche Jobs werden durch das Internet zumindest verändert oder werden dadurch gefährdet? Und klar wäre man zum Beispiel darauf gekommen, dass Reisebüros in Gefahr sind. Das haben damals auch schon Leute gesagt. Aber 95, so im Jahr 1995, wenn man sich da eine Liste gemacht hätte mit Jobs, die irgendwas mit dem Internet zu tun haben, ich glaube, kaum jemand hätte zum Beispiel Taxifahrer da drauf gesetzt, weil er gesagt, Taxifahrer, die haben damit gar nichts zu tun. Die sitzen ja in einem Auto, die fahren in der Straße herum. Was hat das mit dem Internet zu tun? Weil man sich zu dem Zeitpunkt eben nicht vorstellen konnte, dass es mobiles Internet geben würde und Apps und eine völlig andere Art und Weise, Dienstleistungen, Zahlungen und so weiter durchzuführen. Und dann wacht man in dieser neuen Welt auf und stellt fest, ach so, ja natürlich, da hat sich ja alles Mögliche geändert. Aber das lässt sich eben immer nur im Nachhinein sagen und nicht bevor. Hinein.
Und das Lustige ist ja, also wenn wir jetzt tatsächlich davon ausgehen würden, dass wir diese erste Annahme einfach mal so hinnehmen, dann glaube ich, wäre das Ergebnis tatsächlich eine Welt, die also so ist wie die, was du vorhin skizziert hast, nämlich eine, in der es uns allen dann doch ziemlich gut geht. Also ich glaube nicht, dass die Leute einfach sagen werden, na gut, dann ist das jetzt so, dann hat halt Elon Musk alles Geld, sondern vermutlich passiert dann das, was auch ja schon immer passiert ist in der Geschichte der Technologie, nämlich, dass es halt gesellschaftliche Reformen gibt, die dann irgendwie diesen Wohlfahrtsgewinn durch die Technologie auf mehr Köpfe umverteilen.
Das wäre ja auch, glaube ich, zu wünschen in so einem Szenario, aber vielleicht machen wir es uns damit auch ein bisschen zu einfach, weil wir haben bis jetzt vor allem gesprochen über die Vorstellung, dass eine AGI, eine Super-KI auf einmal praktisch alles übernehmen kann und wir haben sozusagen eine Welt vor der AGI und eine Welt nach der AGI. Und das ist ja auch das Szenario, über das viel gesprochen wird. Wir sprechen ja auch heute über dieses Thema, weil das gerade viel diskutiert wird. Es gibt gerade einen großen Text vor kurzem in der New York Times dazu von Jasmine Sun, wo sie auch mit sehr vielen Silicon Valley-Leuten darüber gesprochen hat, die sich da alle sehr viele Sorgen drüber machen. Es gibt aber auch eine, ich sag mal, schwache Variante von diesem Szenario, wo es eben nicht so ist, dass es diesen einen magischen Tag X gibt, an dem alles umbricht und alles anders ist. Und das ist ein Szenario, in dem eben nicht unbedingt eine große Sache passiert, sondern vielleicht eine Entwicklung, die wir ohnehin schon sehen, sich einfach noch weiter verschärft. Also vielleicht ist es eben nicht so, dass eine KI auf einmal alles kann, aber vielleicht wird menschliche Arbeitskraft einfach auf Dauer immer so ein kleines bisschen unattraktiver, so Stück für Stück. Also es ist eben nicht so, dass ich morgen aufwache und gar keine Arbeit mehr finde, aber vielleicht muss ich mehr arbeiten, um das zu erreichen, was eine KI machen könnte. Oder vielleicht bekomme ich ein bisschen weniger Geld, weil von mir erwartet wird, dass die KI den Rest übernimmt. Oder vielleicht investieren Unternehmen einfach so viel in KI, dass kein Geld für Menschen mehr übrig bleibt. Und all diese Entwicklungen zusammengenommen, die passieren ehrlich gesagt alle irgendwie schon, und die könnten natürlich auch dazu führen, dass ich dann irgendwo ein bisschen blöd dastehe, auch wenn ich streng genommen immer noch Arbeit finde.
Damit kommen wir jetzt, glaube ich, auch zu dem vielleicht interessanteren Punkt an dieser Idee der Permanent Underclass, also so ein bisschen der wahre Kern hinter dem Meme und das.
Also der realistische Kern vielleicht.
Der realistische Kern, sagen wir so, genau. Das, was vielleicht auch ein bisschen unabhängig von KI ist und mehr so ein allgemeines Ding an technologischer Innovation. Und da ist es ja schon so, dass wir, glaube ich, im Laufe der Zeit immer einfach einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess hatten, dass halt am Ende diejenigen, denen zum Beispiel in der industriellen Revolution halt die Fabriken gehört haben, nicht einfach alles hatten, sondern durch Streiks, durch Gewerkschaften, durch Sozialgesetzgebung, durch all diese Dinge, die in Europa und Deutschland passiert sind vor 150 und 100 Jahren, das eben breiter verteilt wurde. Und ich glaube, das ist was, das wird uns jetzt wieder stärker beschäftigen oder zumindest gleich stark beschäftigen, wenn man eben anguckt, es ist ja tatsächlich so, dass potenziell wir in einer Welt leben, in der es schon so eine Dynamik gibt, dass wenn du an einer bestimmten Grenze bist, von dem, wie viel du hast, dann wird es halt einfacher, noch mehr daraus zu generieren. Und in vielen Fällen ist das ja auch gar nicht so schlecht, weil wenn das unternehmerisches Handeln ist, dann entstehen dadurch wieder Erfindungen, die auch von denen wieder alle profitieren und so weiter. Also es ist ja irgendwie cool, ein iPhone zu haben, obwohl Apple damit viel Geld verdient. Das widerspricht sich ja nicht. Aber trotzdem ist die Frage, wie stellen wir sicher, dass es eben nicht diesen schleichenden Prozess gibt? Also dass Leute, die durch ihre Arbeitskraft ihr Geld verdienen, ja, wir zum Beispiel, die meisten unserer Hörer, schleichend immer ein bisschen schlechter dastehen und schleichend vielleicht auch immer ein bisschen mehr an politischem Einfluss verlieren. Und Leute, die natürlich irgendwie besonders viel haben, in den USA sieht man das vielleicht nochmal besonders stark, diesen Reichtum, diese Gewinne, dann möglicherweise auch zum Beispiel zur politischen Einflussnahme benutzen und halt das alles in eine Richtung geht, wie man es eigentlich nicht haben möchte.
Also es ist die Debatte, die wir eh schon führen seit einigen Jahren. Also viele denken jetzt vielleicht auch an Thomas Piketty und sein Buch Kapital im 21. Jahrhundert, der schon darüber geschrieben hat, dass das Problem eigentlich sei, wenn die Erträge am Kapitalmarkt, also wenn ich einfach nur mein Geld für mich arbeiten lasse, schneller wachsen als das Wirtschaftswachstum an sich. Weil vom Wirtschaftswachstum haben wir grob gesagt alle ein bisschen was, weil das beinhaltet ja auch das BIP und damit alle möglichen Löhne und so weiter. Aber Kapital Markt, davon haben halt nur oder vor allem die etwas, die halt schon möglichst viel haben. Und wenn sich das zuspitzt und wenn halt in Zukunft es einfacher ist, sein Geld einfach nur an den Aktienmarkt zu schmeißen, weil KI-generierte Tools und KI-gestützte Unternehmen einfach massig Geld drucken und wir einen riesen KI-Produktivitätsschub sehen, aber ich habe davon nur was, wenn ich halt richtig viel Geld habe, was ich da rein investieren kann. Ja, dann mache ich mir schon Sorgen, wie wir überhaupt durch dieses 21. Jahrhundert durchkommen sollen. Und auch stelle ich mir ein bisschen die Frage, ob sich überhaupt irgendwer ernsthaft vorbereitet auf dieses Szenario.
Und es gibt ja tatsächlich dann auch noch mal einen weiteren interessanten Punkt, wo sich jetzt diese KI-Revolution vielleicht ein bisschen unterscheidet von vergangenen technologischen Umwälzungen. Also ein Buch, das ich da übrigens auch gerne jedem ans Herz legen kann, ist Power and Progress von Darren Acemoglu, der das, finde ich, ganz schön nachzeichnet, wie eben durch politische Aushandlungsprozesse das dann immer wieder am Ende sich erkämpft wurde, dass alle gleichermaßen oder möglichst viele davon profitieren. Aber einer der Unterschiede bei dieser neuen Technologie ist ja, im Fall von KI wird die halt aus unserer europäischen Perspektive hauptsächlich woanders entwickelt. Also die großen Frontier-Modelle entstehen in den USA und in China. Und es ist natürlich ungleich schwerer, einen politischen Aushandlungsprozess zu machen, wenn die Technologie, um die es geht, eigentlich du nur importierst und die gar nicht bei dir vor Ort entsteht.
Also du meinst, anders als bei der industriellen Revolution, wo ich ja quasi verhandeln konnte mit dem Fabrikbesitzer vor Ort und einen Betriebsrat gründen konnte und so weiter, sitzt der Fabrikbesitzer jetzt quasi über See und ich habe überhaupt keine Handhabe, egal wie dringend ich die unbedingt möchte.
Ganz blöd gesagt, ich denke, wir sollten uns als Europa durchaus auch darüber Gedanken machen, dass wir eben nicht als Kontinent oder als EU zur Permanent Underclass werden.
Es ist natürlich auch ein Teufelskreis in gewisser Weise, weil sagen wir mal, es geht am Ende gar nicht nur darum, wer die KI baut, sondern auch darum, wer sie einsetzt, was ja ein Thema ist, über das wir auch schon oft gesprochen haben hier im Podcast. Wenn ein deutscher Mittelständler zum Beispiel KI nutzt und damit auch total produktiv wird und richtig gute Sachen rausholt aus dieser Technologie, naja, was muss er dafür machen? Er muss sich die KI natürlich auch einkaufen von irgendwo. Und wenn das bedeutet, dass am Ende halt jedes Mal so eine kleine, wie eine Kreditkartengebühr abgehoben wird von großen amerikanischen Unternehmen oder auch großen chinesischen Unternehmen, dann ist das ein gewaltiges Problem, weil ja immer wieder die amerikanische und die chinesische Wirtschaft davon profitiert und nicht unsere. Das heißt, selbst wenn wir damit profitabel werden, selbst wenn damit große Produktivitätssteigerungen bei uns passieren und diese Unternehmen alle endabgehen auf einmal, selbst dann verschwindet das Geld ein Stück weit aus unserer Wirtschaft. Und das passiert ja auch nicht nur da. Also ein anderes großes Problem, was wir haben, ist, dass die Altersvorsorge, die ja auch bei uns ein großes Thema ist mittlerweile, bei uns ja völlig anders funktioniert als in den USA. Also in den USA könnte ich in einem Szenario, in dem zum Beispiel ich mich zunehmend schwerer tue am Arbeitsmarkt und dann gehe ich irgendwann in Rente, immer noch was haben vom KI-Boom. Und zwar, weil da diese 401ks üblich sind. Also, dass die Altersvorsorge im Grunde genommen über Aktienfonds läuft, die in den Aktienmarkt investieren. Und das bedeutet, naja, solange die Börse hochgeht, habe ich noch was davon. Und habe vielleicht auch nichts dagegen, wenn die Tech-Unternehmen da ganz gut Kasse machen, weil ich kriege ja was davon ab. Ich kriege ja die Dividenden und die Auszahlungen, wenn ich meine Aktien verkaufe. Bei uns, naja, funktioniert das ja genau andersrum. Bei uns funktioniert unser Rentensystem als Umverteilung, als Umlagemodell. Und es wird halt immer das Geld umgelegt, was gerade verdient wird am Arbeitsmarkt und nicht am Aktienmarkt. Wenn der Aktienmarkt, der DAX oder der Dow Jones oder was auch immer, wenn der hochgeht, dann ist das dem deutschen Rentner ziemlich egal. Der interessiert sich dafür, wie viel Menschen an Lohn verdienen. Und wenn das in Zukunft nicht mehr funktioniert, naja, dann geht ja genau das verloren, was wir bräuchten, um unsere Altersvorsorge zu sichern. Und das ist dann wieder sowas, was nur alles noch schlimmer macht. Also das ist je tiefer man sich anguckt, diese ganze Story und diese Sorgen, die wir uns hier machen können, zumindest über Ungleichheit, desto mehr ganz ungute Teufelskreise entdeckt man da, die sich so gegenseitig befruchten.
Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass jetzt mit dem Altersvorsorgedepot das besser wird und ne, ist ja gerade durch den Bundesrat gegangen. So einen guten Ansatz sehe ich da schon, aber sagen wir mal so, der Weg ist noch weit. Und am Ende ist es ja so, und damit glaube ich, Gregor, kommen wir jetzt zum letzten großen Punkt unserer heutigen Folge, zum großen Big Picture nochmal. Um mal jetzt nicht nur irgendwo zu sagen, was die ganzen Probleme sind, sondern mal so überlegen, ja, was sind denn so vielleicht die richtigen Ansätze, um damit umzugehen, dass wir hier möglicherweise eine neue Technologie haben, die unter Umständen einen Produktivitätsschub bringt, der vielleicht größer ist als alles, was bisher da gewesen ist. Und natürlich auch, wenn das passiert, dann auf eine Art und Weise diese Frage noch mal stärker stellt, wie dieser Produktivitätsschub, wie die Benefits daraus verteilt werden sollen. Und da reicht es natürlich am Ende wahrscheinlich nicht aus, den Leuten zu sagen, naja, investiert einfach mehr an der Börse. Was stimmt, investiert mehr an der Börse, mal so nebenbei gesagt. Aber trotzdem muss man sich ja so ein bisschen überlegen, ist das eine neue Technologie, die vielleicht wirklich nochmal eine ganz neue Art von Umverteilung eines Tages von uns verlangen wird.
Wir haben das ja, also eine Sache, die man ja machen kann dafür, ist, man kann ein bisschen in der Vergangenheit kramen, zum Beispiel bei der industriellen Revolution. Und auch damals haben wir ja einiges darüber gelernt, wie man umgeht mit einem dann doch sehr unheimlichen wahrscheinlich damals Erlebnis. Und es ist bekannt, ne, dass in der Zeit der industriellen Revolution und kurz danach so der deutsche Sozialstaat, wie wir ihn heute kennen, aufgebaut wurde. Dass sich Gedanken darüber gemacht wurde, wie man Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen an einen Tisch holt, sodass man tatsächlich zusammen an einer Lösung arbeitet und nicht einfach nur gegeneinander. Und was ich auch sehr spannend fand, bei der Recherche herauszufinden, ist, dass ein wichtiger Teil der industriellen Revolution in Deutschland auch war, dass die Schulpflicht auf einmal eine Rolle gespielt hat. Also auf einmal wurde investiert in die Allgemeinheit, in das Humankapital sozusagen. Das war Geld, das hätte man auch anderswo reinstecken können. Man hat es aber sehr bewusst auch in die Kinder gesteckt sozusagen, in die Zukunft. Man hat es im richtigen Moment dort investiert, wo man es später gebraucht hätte und gebraucht hat. Und neben einigem, was sicherlich heute besser ist als in der industriellen Revolution, ist das zumindest was ich jetzt ganz nett finde, so als Gedanke. Weil ich glaube schon, dass wir weiterhin Bildung brauchen werden, weil wir wissen nur noch nicht genau, wofür.
Da bin ich eigentlich 100% auf deiner Linie, weil das auch was reinspielt, was für mich ein total wichtiges Thema bei diesen ganzen Gedanken ist. Und zwar, auf der einen Seite halte ich es für ziemlich plausibel, wenn es jetzt tatsächlich zu wirklich enormem exponentiellen Wirtschaftswachstum durch diese Technologie kommen sollte und einige wenige Firmen extrem viel Gewinn machen auf Kosten vieler anderer Firmen. Also man sieht das ja jetzt schon, wie jedes Mal, wenn Anthropic ein neues Feature rausbringt, haufenweise Softwarefirmen an der Börse irgendwie abschmieren. Also quasi, wenn das, was früher von vielen Firmen gemacht wird, von immer kleineren, immer weniger Firmen gemacht wird, dann denke ich, ist es total sinnvoll, da dann zu überlegen, ja, sollte es eine spezielle Steuer für explizit diese mega produktiven KI-Superfirmen geben? Wie geht man damit um? Muss man sich Gedanken über ein bedingungsloses Grundeinkommen machen? Ich finde das alles richtig. Aber gerade dieser Bildungsaspekt ist für mich enorm zentral, weil Bildung und Gehirne am Ende immer eigentlich das sind, aus denen ja dann wieder auch Innovation entsteht und gute Ideen entstehen. Und ich glaube, das ist was, was gerade aus unserer europäischen Perspektive was ist, was wir viel, viel stärker nochmal weiter betonen müssen, dass wir eben zum Beispiel auch dadurch verhindern, dass wir als Europa in die Permanent Underclass rutschen und so ein bisschen einfach nur zugucken können und abhängig sind von den KI-Firmen von anderswo, ist halt, dass wir unsere eigenen KI-Firmen oder meinetwegen Robotikfirmen oder sonstige Sachen aufbauen, die halt ihre Nischen finden. Und dazu brauchen wir zum einen Bildung und brauchen wir aber zum anderen natürlich auch eine Gesetzgebung, die jetzt nicht allein nur auf Umverteilung der Produktivitätsgewinne guckt, sondern eben auch darauf guckt, klassischerweise, wie kann ich den Kuchen größer machen, den ich umverteile? Wie kann ich dazu beitragen, dass mehr europäische Champions entstehen, mehr Startups gegründet werden, größere Firmen, die produktiver sind, entstehen auch bei uns auf dem Kontinent? Ne? Also ich meine, unsere ganzen großen DAX-Firmen, die sind, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, die sind ja alle in den 1890er Jahren gegründet worden, also in genau der Zeit, wo diese Sozialstaatsreformen von Bismarck auch passiert sind. Und seitdem haben wir nur noch sehr wenige richtig, richtig große Firmen an den Start gebracht. Und ich glaube, das ist was, was man immer so ein bisschen mitbedenken muss bei all diesen anderen Debatten.
Ja, ja, das wird knifflig, das alles zu lösen. Also wenn ich so die Nachrichten verfolge und anschaue, wie sich unsere schwarz-rote Koalition gerade schon wieder verkracht, es ist, ehrlich gesagt, es fühlt sich jeden Tag schwerer an, da ein Szenario zu sehen, wo die das in den Griff bekommen. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass so jede Partei auf die ein oder andere heilige Kuh verzichten müsste, damit das funktioniert. Also wenn man sich das in den Nachrichten anguckt, ja, es wird ja gerade darüber diskutiert, wie gestaltet man die Einkommenssteuer. Unser Finanzminister von der SPD ist zum Beispiel fest davon überzeugt, dass das unbedingt bedeuten muss, dass Gutverdiener, also beim Einkommen Gutverdiener, mehr bezahlen müssen. Was aber nach dem, über das wir jetzt gesprochen haben, vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg ist, sondern vielleicht ist es auch in Ordnung, wenn ein paar Unternehmer ganz gut Geld verdienen. Und man muss sich vor allem angucken, wer besitzt denn das Geld? Also wo liegt das ganze Vermögen? Und das ist wiederum natürlich was, was von der konservativen Seite ungern angegangen wird, weil da möchte man natürlich ungern über Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer und so weiter sprechen. Also jeder hat da so seine Stöckchen, über die er springen müsste, aber so richtig traut sich da niemand drüber, weil es passt halt nicht so richtig in den festgefahrenen Politikalltag. Also irgendein großer Wurf, kriegen wir den noch hin?
Ja, ich finde ja, dass genau in dem, was du gerade beschreibst, auch für mich immer ein ziemlich optimistischer Aspekt drin ist, der oft so ein bisschen übersehen wird. Weil, also mir geht's wie dir, das ist oft enorm frustrierend, wenn man das Gefühl hat, es müsste so viel passieren und es passiert irgendwie nichts. Aber wenn man mal positiv drauf guckt, dann steckt da ja auch drin, so die Lösungen sind ja da. Das ist ja jetzt kein Zaubertrick. Es ist jetzt nicht so, dass wir überhaupt nicht wüssten, was wir tun müssten, sondern quasi, wir haben ja Antworten auf die Probleme quasi. Die Probleme, vor denen wir stehen, die sind eminent lösbar. Und das, finde ich, gibt mir schon auch immer wieder ein bisschen einen Optimismus, der uns manchmal fehlt. Also ich habe das Gefühl, dass wir oft so ein bisschen einfach davon ausgehen, das wird jetzt eh nicht gelöst und das wird eh alles ganz schlimm. Aber wir haben ja quasi das Kochrezept schon aufgeschlagen. So, wir müssen jetzt einfach nur so ein bisschen uns einigen, welche Zutat wir als erstes in die Pfanne hauen. Und ich glaube, diese Einigung, die werden wir schon irgendwie hinkriegen. Zumindest rede ich mir das gerne ein.
Das finde ich auf jeden Fall schön. Das ist natürlich auch, ich sag mal so, unsere Ansicht jetzt auch auf die Dinge. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige der führenden Politikerinnen und Politiker aus den Regierungsparteien nochmal andere Meinungen dazu hätten. Aber genau dafür sind wir ja da, um auch ein bisschen unsere Perspektive auf die KI-Revolution hier mit euch zu teilen. Und natürlich.
Und deswegen sind wir Podcaster und keine Politiker.
Ich bin glaube ich, ganz happy mit der Situation, in der wir hier sind. Zumindest solange wir noch in der sein können, solange es diesen Job noch gibt. Fritz, eine Sache, die ich mir nicht vorstellen kann, dass die selbst in dem schlimmsten Permanent Underclass AGI-Szenario automatisiert werden könnte, das ist, etwas mit KI zu machen. Weil ich will nicht hören, was eine KI mit KI gemacht hat. Ich möchte hören, was du mit KI gemacht hast. Was hast du so mit KI gemacht letzte Woche? Wie immer, Fritz.
Ich habe gezockt, Gregor. Ich habe Computer gespielt. Und zwar nicht nur irgendwas, sondern natürlich Promptables, das KI-Duell, also das offizielle Spiel zum KI-Podcast, zumindest in der Demo-Version. Die ist ja schon seit einer Weile auf Steam verfügbar. Und ab dem 21.05., also wenn wir rauskommen, übermorgen, kommt dann auch die Vollversion raus. Kostenlos für alle. Das ist das Spiel, das wir gemeinsam mit dem SWR X-Lab und Emergo Entertainment entwickelt haben, wo man, und ich muss sagen, es hat mich leider sehr süchtig gemacht, dieses Wochenende, wo man so kleine Monsterchen hat, so kleine Prompt-Monsterchen, denen man Attacken beibringt, und zwar Prompt-Attacken, und dann gegen andere Menschen spielt. Und das letzte Mal, dass wir im Podcast drüber geredet haben, Gregor, da war das noch in einer relativ unfertigen Form. Da musste man dann ganz, ganz kompliziert mit so einem Google-Form sich einen Beta-Zugang holen und so weiter. Ich kann nur allen Leuten empfehlen, die das damals angeguckt haben oder das nicht geschafft haben, jetzt nochmal in die Demo reinzugucken oder dann am 21.05. das Spiel zu holen. Und mir sind schon ein paar witzige Dinge passiert jetzt am Wochenende.
Das klingt gut, weil man kann ja bei Promptables auch ganz gut überlegen, kann ich irgendwas nachstellen, was jemand anderes gemacht hat, und funktioniert das bei mir genauso? Was ist denn? Was war denn bei dir los?
Das ist genau, was ich gemacht habe. Also es gibt jetzt so ein Elo-System, also du hast so ein Scoring, wenn du viel gewinnst, dann spielst du gegen stärkere Gegner, wenn du verlierst, dann wird es wieder angepasst und so weiter. Und ich habe am Anfang erstmal gegen ein paar andere KI-Bots gespielt und mich da ganz gut geschlagen, bin dann so in dem Scoring besser geworden. Und habe dann ein anderes Promptable ausgewählt. Da gibt's so eins, Spiky heißt das, glaube ich. Das hat so einen stacheligen Körper und so Stachelattacken. Also das kann dann so seine Stacheln schießen und sich zu einem Stachelball einrollen. Und bin dann auf einen menschlichen Gegner getroffen, und zwar auf Mr. Jack. Und Mr. Jack, ich weiß nicht, ob du das hier hörst, aber ich muss sagen, Hut ab, weil ich war faul. Ich habe einfach Spiky genommen mit den voreingestellten Attacken, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Ja, und es gibt dann zum Beispiel die Attacke Stachelschuss. Ja, und dann komme ich so gegen Mr. Jack in diese Arena rein, wähle meine Attacke aus, sage Stachelschuss, und dann wird sozusagen angezeigt, was hat der Gegner ausgewählt. Und Mr. Jack hat auch ein Spiky. Und hat aber die Attacke 10-mal Stachelschuss. Und hat dann einfach dieselbe Standardattacke genommen, einfach 10-mal dazugeschrieben und hat natürlich dann auch gewonnen, weil irgendwie logischerweise der 10-mal Stachelschuss besser ist als der normale Stachelschuss.
Also, was ich dann. Da wüsste ich aber schon, was ich im nächsten Gegenzug mache, um ehrlich zu sein.
Ja, aber also man kann ja seine Attacken immer nur zwischen den Kämpfen anpassen. Deswegen habe ich dann erstmal in die Röhre geguckt, habe danach aber dann natürlich direkt auch mein Spiky zu einem 100-mal Stachelschuss danach umgebaut und damit dann auch wieder ganz gut performt in den nächsten Kämpfen.
Es erinnert mich an die Zeit, als man der KI Trinkgeld noch anbieten konnte und man dadurch bessere Ergebnisse bekommen hat. Und da hat man festgestellt, ab so $200 Trinkgeld werden die Ergebnisse nicht mehr besser. Also vielleicht gibt es auch irgendeinen Punkt, an dem dann quasi die Promptables fertig sind und sagen, okay, 100-mal Stachelschuss, das war's jetzt, und mehr als das kann ich leider nicht liefern.
Den gibt's auf jeden Fall, und ich muss auch sagen, das ist das, was mich so ein bisschen, im Vorfeld habe ich mich manchmal gefragt, wie lange ist das wirklich interessant, sich da diese Attacken auszudenken. Aber ich habe jetzt gemerkt, allein schon bei diesem Spielen am Wochenende, dass das dann wirklich einen oder mich zumindest so richtig, richtig angefixt hat, so da kreativ zu werden und dann zu überlegen, okay, aber wie kann ich jetzt diese Meta weiterentwickeln? Also ich sehe hier, was die anderen Leute machen, wie kann ich da wieder Schlupflöcher finden, um besser zu werden, um das irgendwie auszunutzen? Wie lang funktioniert das, wenn man einfach 10-mal, 100-mal, 1000-mal macht? Irgendwann, ne, gibt es ja diesen KI-Judge, der das dann nicht mehr durchgehen lässt und so weiter. Mhm. Und ich bin extrem gespannt, wenn das dann tatsächlich jetzt diese Woche wirklich rauskommt. Es ist ja ein Multiplayer-Spiel und dann mehr Leute das spielen werden. Und man natürlich dann auch öfters auf menschliche Spieler trifft, was sich da dann so draus ergibt. Und das vielleicht auch als kleiner Aufruf an der Stelle. Wir werden im Podcast natürlich immer wieder drüber reden. Und wenn ihr jetzt mit Promptables die nächsten Tage schon spielt und lustige Erlebnisse habt, schickt die bitte gerne ein. Wir würden das total gerne hören, was ihr da so für Ideen habt. Und da auch gerne dann ein bisschen drüber reden, wenn wir dann nochmal ausführlicher über dieses Game reden in der kommenden Folge. Das heißt, ich freue mich schon darauf zu hören, was die Leute mit KI gemacht haben, insbesondere mit Promptables gemacht haben, Gregor. Aber bis es soweit ist, was hast du denn letzte Woche mit KI gemacht?
Ich möchte so eine kleine Geschichte erzählen, die vielleicht auch schon vor langer Zeit hätte passieren können. Also manchmal sind so die besten KI-Anwendungsideen die vielleicht schon mit GPT 3.5 gegangen wären vor so 3 Jahren. Und man braucht immer noch ein bisschen, um überhaupt darauf zu kommen, dass man ja jetzt so einen magischen Computer hat, der einem solche Probleme lösen kann. Und zwar, ich habe ein Buch gelesen, in dem ging es an einer Stelle relativ ausführlich um den Song Rock Around the Clock. Du hast den sicherlich, glaube ich, im Kopf von Bill Haley and the Comets. Und ich glaube, wir können den auch an dieser Stelle kurz einmal einspielen. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad times on. Okay.
Ja, ein absoluter Klassiker.
Absolut. Das Interessante ist an diesem Song, der hat damals so eine Art Jugendrebellion ausgelöst. Also Studenten haben den aus Autos gespielt, haben also gefühlt, ja, die ganze Stadt demoliert. Ich glaube nicht, dass es wirklich so schlimm war, aber diese Geschichten hat man sich dann damals erzählt. Der Song wurde verboten, weil er die Jugend zu aufrührerischen Tätigkeiten verleitet und all mögliches Zeug. Und das ist ja, ja ganz lustig, weil aus heutiger Sicht, ja, hört man diesen Song und der hört sich natürlich sehr alt an. Also ich sag mal, als jemand, der aufgewachsen ist, Anfang der Nuller und Ende der Nullerjahre, da ist das jetzt nicht mehr sonderlich frisch und spannend, was dieser Song hier liefert, sondern das klingt natürlich sehr alt und verbraucht. Und dann hatte ich die Idee, könnte ich nicht die KI bitten, mir die Geschichte dieses Songs ein bisschen klarer zu machen? Und zwar, was ich gemacht habe, ist, ich habe Google Gemini gefragt, hey, ich lese gerade ein Buch über diesen Song und warum der so revolutionär ist und so weiter. Welchen anderen Song von kurz vorher könnte ich denn hören, um ein Gefühl dafür zu bekommen, warum Rock Around the Clock damals ein solcher Banger war? Also warum war das so revolutionär? Was war daran neu? Und weil natürlich kann man sich einen Text darüber durchlesen, aber das ist nicht das Gleiche wie tatsächlich was zu hören. Und Gemini hat mir gesagt, ich soll einen Song hören, von dem ich noch nie gehört hatte, nämlich Oh My Papa von Eddie Fisher. Und das ist deswegen interessant, weil der ungefähr ein Jahr vorher auf Platz 1 der Charts war. Also hören wir mal kurz da rein. Oh, my Papa, to me he was so wonderful. Oh, my Papa,
to me he was so good. Ja, doch, also ein gewisser Unterschied lässt sich da schon bemerken. Da versteht man schon mal ein bisschen besser, dass, warum das als so radikal neu sich vielleicht angefühlt hat, der Kontrast zu Rock Around the Clock.
Eben, also ich fand das so toll. Also wenn man diesen Song und auch wirklich alle 3 Minuten hört und dann Rock Around the Clock anmacht, dann klingt Rock Around the Clock wie Smells Like Teen Spirit. Es klingt wie Slayer. Es klingt wirklich vollkommen irre. Und mich so auf die Art und Weise mal so reinzuversetzen, das fand ich ganz schön. Und ich glaube, es wäre einfach ohne KI schwerer gewesen, diese Empfehlung zu bekommen, weil das so eine spezifische Empfehlung ist, nach der ja nicht die ganze Zeit Leute fragen. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was mir Gemini hier geliefert hat und der kleinen musikalischen Reise, die ich damit machen konnte.
Sehr schön.
Ihr habt natürlich auch wieder was mit KI gemacht. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen von Christoph. Christoph schreibt, er ist ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts. Und auch er hat einen interessanten KI-Anwendungsfall gefunden. Und zwar, er hat einen Font runtergeladen, also eine Schriftart, so eine kostenlose Schriftart aus dem Internet, und hat festgestellt, die enthält keine Umlaute. das kommt manchmal vor, ja, die werden dann irgendwie für, wahrscheinlich von Amerikanern für Amerikaner gemacht und man denkt nicht dran, dass da noch ein Ä und ein Ö manchmal mitgetippt werden muss. Und dann hat er sich einfach von der KI, nämlich von Claude, diese Buchstaben generieren lassen. Und er meint, das hat wirklich gut funktioniert. Also die KI hat genau verstanden, wie diese Buchstaben aussehen, wie die funktionieren und wie das Ä und das Ö aussehen müsste. Und ist ziemlich verblüfft, wie gut das funktioniert hat. Und auch ich bin tatsächlich verblüfft. Das ist so eine dieser Ideen, auf die wäre ich gar nicht gekommen. Und trotzdem, wenn man es einmal hört, denkt man sich, ja, natürlich geht das jetzt. Logisch, KI kann das auch.
Das ist so interessant. Ne? Es ist natürlich irgendwie, wenn man es beschreibt, durch dieser archetypische Use Case von dem, so was ist KI? Es ist Muster erkennen und Muster vervollständigen und extrapolieren. Und genau das ist ja das, was hier passiert ist. Aber dass das natürlich auch auf Schriftarten sich beziehen kann und nicht nur auf irgendwie Bilder oder was man sonst so generiert oder Texte und vermittelt durch diese Chatbots, es ist schon immer wieder ein großer Spaß, wenn man sowas entdeckt.
Ein großer Spaß ist es natürlich auch, wenn ihr solltet ihr unseren Podcast weiterhin mögen und gut finden, euren Freunden oder Bekannten oder Kollegen von diesem Podcast erzählt und nicht vielleicht sogar nur von unserem, sondern von noch einem Fritz.
Ja, also ich sag mal so, Promptables ist nicht das einzige Coole, was diese Woche released wird, sondern tatsächlich auch exakt heute, also wenn ihr diesen Podcast hört, dann findet ihr in euren Podcatchern noch einen weiteren neuen Podcast, und zwar die OpenAI Story. Das ist ein Podcast, den ich hosten durfte beim Deutschlandfunk. Mehr oder weniger der inoffizielle Nachfolger zur Peter Thiel Story, die wir ja letztes Jahr gemacht haben, ist auch in denselben Feeds. Wir gucken uns an, die wichtigste Firma wahrscheinlich für die moderne KI-Revolution oder zumindest für die KI-Revolution als Massenphänomen, was Chatbots angeht, und zwar OpenAI, also vom Anfang an als Beginn, als kleines Non-Profit mit all den Idealen, mit all den Ideen, die es damals gab, auch die Ideen, die vielleicht so ein bisschen diese KI-Revolution erst losgetreten haben und wie die Firma sich dann entwickelt hat, wie die erwachsen geworden ist, wie dieser gigantische Erfolg den ChatGPT hatte, die Welt verändert hat und am Ende aber eben auch diese Firma verändert hat und zu einer vielleicht ein bisschen anderen Firma gemacht hat, als die, die sie ganz am Anfang war. Den Podcast findet ihr tatsächlich in allen Podcatchern im Feed der Peter Thiel Story. Die kompletten Folgen, die gibt's in der Deutschlandfunk-App. Das heißt, wenn ihr nicht warten wollt und euch alles anhören wollt, dann müsst ihr in die Deutschlandfunk-App gehen. Ansonsten könnt ihr, ich glaube, wöchentlich jede Woche eine neue Folge euch reinziehen. Und ich meine, wenn man schon mal seinen eigenen Podcast bewerben kann, dann natürlich auch direkt mit Trailer.
Deutschlandfunk.
Thank you for the opportunity to speak to you today. My name is Sam Altman.
Das ist Sam Altman, KI-Visionär, Unternehmer, der Mann, der uns ChatGPT gebracht hat und ein guter Freund von Peter Thiel.
Peter Thiel is one of his most important mentors.
Altman hat vor 10 Jahren ein Experiment gestartet.
Er hat die Welt verändert, das ist gar keine Frage.
Ein Experiment, in dem wir alle heute leben. Eine Welt mit KI.
Er ist ein Star, der hochgeflogen ist. Und man weiß nicht, wann er abstürzt.
Altman hat uns in diese neue KI-Welt katapultiert. Mit einer Technologie, von der manche sagen, sie ist der Schlüssel zu allem. Und von der andere sagen, sie könnte uns alle umbringen.
He's playing Russian roulette with every human being on Earth. Did he ask us? No.
Und über allem schwebt die Frage, können wir diesem Mann unsere Zukunft anvertrauen?
Das ist so wie mit Kindern, ne? Wenn die 5-mal lügen, irgendwann glaubst du ihnen nicht mehr.
Vom Team der Peter Thiel Story kommt jetzt die Fortsetzung Die OpenAI Story. Ab dem 19. Mai geht's los. Jede Woche eine neue Folge. Wer nicht warten will, alle Folgen gibt es direkt zum Start in der Deutschlandfunk-App.